Helmut Schmidt liebt nach eigenen Aussagen die Klarheit, Durchsichtigkeit und Ordnung barocker Musik. Eigenschaften, die kennzeichnend sind für seinen Redestil, für seine souveräne, in sich geschlossene Rhetorik. Er ist vor allem ein Meister der Dialektik, ein wahrhafter Künstler, wenn es darum geht, aus der Spannung zwischen These und Antithese eine Synthese zu schaffen. 30 Jahre als Parlamentarier im Deutschen Bundestag, davon 16 Jahre als Minister und Bundeskanzler. Eine Zeit, wo Schmidt immer wieder Verstand, Auffassungsgabe und Eloquenz zum Vorschein brachte. Dazu noch die Auftritte vor den verschiedensten Gremien im In- und Ausland. Gerade im Ausland, wo der Bundeskanzler ein Ansehen erwarb, wie kaum ein anderer deutscher Politiker der Nachkriegszeit. Als Fachmann für strategische und wirtschaftliche Fragen wurde er weltweit geachtet. Als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei zu Zeiten der Großen Koalition mit der CDU-CSU sammelte Schmidt Erfahrungen auch im Bereich der Gesellschaftspolitik. Er gehörte zu den engagiertesten Befürwortern der Mitbestimmung, wie aus dieser Rede vor dem Bundestag im Januar 1969 hervorgeht.
Nun, meine Damen und Herren, wir haben, das sagte ich als sozialdemokratische Partei, uns von 1945 im CDU-CSU, vor allen Dingen in der CDU, vor allen Dingen hier im Westen. Wir haben inzwischen, was viele Detailprobleme angeht, manches dazugelernt. Wir haben manche Vorstellungen, die man vor 20 Jahren hatten, geändert. Sie haben auch manches geändert. Aber in gewissen Grundprinzipien glauben wir, dass die Erfahrung uns eher bestätigt hat, als dass wir sie korrigieren müssen. In Jahren wurde es akzeptiert. Das wird vielleicht noch 10 oder länger Jahre eine politisch-geistige Grundlage für unsere Arbeit sein. Wenn wir damals schrieben, dass der Arbeitnehmer von einem Wirtschaftsuntertan in der Kohle ein Anfangssatz, die zu einer allgemeinen Dicht entwickelt werden soll, wenn wir damals vom Wirtschaftsuntertan sprachen, der Wirtschaftsbürger werden soll, so meinten wir damit, dass es auf die demokratischen Gesellschaft nicht zu mitbestimmen darüber, wer. Und zwar fällt deine Stimme genau aus dieses Land, aber in deiner Arbeitswelt ist die Sache anders. Da hast du einen geringeren Rang als andere. Auf die Dauer wird das niemand verstehen, dass die Welt in mehrere Sphären geteilt wird und dass in der einen Sphäre der Gesellschaft so getan wird, als ob sie da nicht hingehöre.
1969 fanden Bundestagswahlen statt. Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit wurde eine sozialliberale Koalition gebildet. Im Kabinett des neuen Bundeskanzlers Willy Brandt bekam Helmut Schmidt den Posten des Verteidigungsministers. In den 1000 Tagen seiner Amtszeit leitete der profilierte Militärdenker umfassende Reformen ein. Ein Thema, das ihm besonders am Herzen lag, war das Selbstbewusstsein dieser unserer Armee, um mit seinen Worten zu reden.
Ich will aber in dem Zusammenhang nicht mit dem Wehrbeauftragten, sondern im Zusammenhang mit dem Gebiet der inneren Führung eins noch sagen dürfen. Wir brauchen keine ideologische Überhöhung des soldatischen Dienstes. Weder in der einen Richtung noch in der anderen. Wir brauchen auch nicht so viel Verkündigung, wir brauchen auch nicht so viel Pro- und Kontra-Traktate über Fragen der inneren Führung, die angeblich Grundlagen schaffen sollen, aber meistens doch nur Streit stiften. Ich denke, dass die Diskussion der praktischen Fragen der inneren Führung sich nicht so sehr an Theorien ausrichten soll, sondern an den geltenden Rechtsnormen, an den Gesetzen, an der Truppenerfahrung und allerdings auch an der fortschreitenden Erkenntnis, an den fortschreitenden Ergebnissen der pädagogischen Wissenschaften. Ich denke, dass es hier gilt, überall und unwiderruflich den Anschluss an die heutige Zeit zu finden. Armee von heute ist nicht wie die Armee von gestern. Sehr anders, in einer sehr viel besseren Gesellschaftsordnung insgesamt. Und dieser Andersartigkeit muss man auch in dem Bereich, von dem hier die Rede ist, Rechnung tragen. mir liegt am Herzen, in dem Zusammenhang einen anderen Gedanken, zwar kurz, aber sehr deutlich auszusprechen. Für die Bundeswehr, für die Soldaten, ist die Fähigkeit zu kämpfen, kämpfen zu können, kämpfen zu wollen im Notfall, unerlässlich. Kämpfen zu können ist die beste Garantie dafür, nicht kämpfen zu müssen. Beeile mich hinzuzufügen, allerdings für diese unsere Armee ist der Frieden der Ernstfall. Ich meine das nicht nur als abstrakte Aussage über die Abschreckungsfunktion von Streitkräften im Zeitalter der modernen Massenvernichtungswaffen, sondern ich meine dies, Frieden der Ernstfall, auch ganz konkret für den Alltag unserer Truppen. Was dieser Alltag den Truppen im Frieden abfordert, steht nicht viel hinter dem zurück, was in anderen Zeiten an Leistung, an Zucht, an Disziplin, in anderen Situationen Soldaten abgefordert wurde, schlimmeren Situationen. Nur es handelt sich heute um eine ganz andere Art von Leistung. Andere Arten von Zucht und andere Arten von Disziplin, nämlich Sachdisziplin, von der im Weißbuch als Bestandteil zeitgemäßer Menschenführung gesprochen ist. Sachdisziplin entsteht aus der unerbittlichen Logik, aus den Zwängen der Technik, in denen wir leben.
Nach dem Rücktritt Karl Schillers im Jahre 1972 wechselte Schmidt in den zweiten Bereich, wo er besondere Sachkompetenz vorweisen konnte. Er wurde Superminister mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Finanzen. Die Oppositionsparteien im Bundestag versuchten, Bundeskanzler Brandt durch ein Misstrauensvotum zu stürzen. In diesem Zusammenhang legte Schmidt ein wirklich sehr volkstümlich gehaltenes Bekenntnis zu Leben und Leistung ab.
Ich bin neulich einmal gefragt worden, wenn man ein neues Amt übernimmt, kommen immer Journalisten, die einen noch nicht kennen und fragen einen, was man denn so vorhat und wie man sich dieses und jenes denkt. Bin ich gefragt worden, ob ich ein persönliches Langzeitprogramm hätte. Und ich habe mir das einen Augenblick überlegt und habe dann gesagt, es sollen doch die Lebensbedingungen für alle Menschen wie bisher stetig verbessert werden. Und dazu brauchen wir doch eine steigende Produktivität unserer Wirtschaft, brauchen wir Investitionen in der Wirtschaft, damit die finanziert werden, brauchen wir Erträge und damit das alles funktioniert, brauchen wir Unternehmer. Und damit die Arbeitnehmer dabei ihren Teil bekommen, brauchen wir Gewerkschaften und Gesetzgeber. Aber damit das alles funktioniert, müssen wir auch alle sparen. Und wer sparen soll, muss vorher gut verdient haben, sonst geht das nicht. Und ich habe dann ein persönliches Langzeitmotto in dem Augenblick folgendermaßen formuliert. Das möchte ich hier gern sagen dürfen. Das lautet so: Etwas lernen, etwas leisten. Und ich will das dick unterstreichen gegenüber manchen Zweifeln in der heutigen Gesellschaft. Etwas lernen und etwas leisten. Gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen. Ordentlich was auf die hohe Kante legen. Und im Übrigen, Kollege Stücklen, das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Wenn das jedermann täte und wenn ich noch hinzufügen würde, außerdem noch SPD wählen und die Gewerkschaft stützen, dann wäre die Gesellschaft besser dran, als sie bisher war.
Im Mai 1974 trat Willy Brandt als Bundeskanzler infolge einer Spionageaffäre zurück. Helmut Schmidt wurde sein Nachfolger. Die Wirtschaft der Bundesrepublik hatte bereits die Folgen der Ölkrise zu spüren bekommen. Der begabteste von allen, wie ein Journalist Schmidt schon lange vor seiner Ernennung zum Kanzler genannt hatte, musste aber nicht nur mit einer allgemeinen Rezession in der Weltwirtschaft fertig werden. Die ersten Jahre seiner Regierungszeit waren geprägt durch schwere innenpolitische Unruhen. 1977 wurde der Terrorismus zum Hauptproblem. Vor dem Hintergrund mehrerer Mordfälle und angesichts der Tatsache, dass viele Intellektuelle ihre Sympathie für die Terroristen bekundeten, bemerkte der Bundeskanzler im Rahmen einer Regierungserklärung vor dem Bundestag, nötig sei die moralische Ernüchterung der letzten Sympathisanten. In der gleichen Rede ging Schmidt auf das Spannungsverhältnis zwischen den Intellektuellen und dem Staat ein.
Wir müssen dem Terrorismus jeden geistigen Nährboden entziehen. Dazu ist es nötig, unseren Bürgern, zumal den Jüngeren, die Einmaligkeit des liberalen Rechtsstaats in unserer nationalen Geschichte stärker erlebbar, stärker bewusst zu machen, als das bisher geschehen ist. Was die faschistische NS-Diktatur tatsächlich an gewaltsamer Vernichtung angerichtet hat und was sie anrichten wollte, das muss jenen Menschen deutlich gemacht werden, jenen jungen Menschen, denen von Terroristen gesagt wird, man kämpfe gegen einen angeblich faschistischen Staat. Während tatsächlich diese Menschen gleichzeitig dieselben Methoden benutzen wie viele Faschisten auf der Welt. Die Intellektuellen in unserer Gesellschaft sollten den politisch Verantwortlichen im Prozess der Aufklärung solcher junger Deutscher helfen, die noch ein unklares Urteil über Terroristen, über deren Motive und über deren scheinbare Rechtfertigung haben. Ich richte diesen Aufruf zumal an jene Universitätslehrer, Wissenschaftler, Philosophen, Schriftsteller, auf deren Stimme die junge Generation damals in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in der APO-Zeit so sehr gehört hat. Jene bedeutenden und einflussreichen Intellektuellen, die am Anfang viele junge Menschen mit ihren Vorstellungen beeindruckt haben und die dabei doch keinen Augenblick lang sich die Möglichkeit solcher schrecklichen Verbrechen vorgestellt hatten, jene bedeutenden und einflussreichen Intellektuellen sollten ihre besondere Verpflichtung und Chance erkennen. Diese Aufklärung gelingt allerdings nicht mit den Mitteln der Einschüchterung, sondern sie kann nur gelingen durch argumentative Wahrhaftigkeit. Es geht ja nicht darum, das freie Denken einzuschränken, sondern darum, denen, die bisher kein klares Urteil haben, die Trennungslinie zum Terrorismus zu verdeutlichen und ihren Willen zur Verantwortung zu schärfen. Die Identifikation mit unserem freiheitlichen Rechtsstaat kann freilich nur gelingen, wenn wir dessen Grundsätze in der staatlichen Wirklichkeit auch tatsächlich bewahren. Dazu muss gerade der jungen Generation gesagt werden, dass wir uns nicht von der Brutalität eines in Wahrheit doch verlorenen Haufens verleiten lassen wollen, uns zu jener Parole des Obrigkeitsstaats zurückzuflüchten, die da gebot, Ruhe sei die erste Bürgerpflicht. Sondern das Recht auf Widerspruch, das Recht auf abweichende Meinung, das Recht auf deren Äußerung darf auch unter dem Eindruck verbrecherischer Anschläge gegen unsere liberale Ordnung nicht deformiert werden.
Die größte Krise während der Kanzlerzeit Helmut Schmidts entstand ebenfalls 1977. Nach der Geiselnahme des Industriellen Hans-Martin Schleyer und der Entführung eines Lufthansa-Flugzeugs stand der Staat vor einer Zerreißprobe. In einer spektakulären Befreiungsaktion wurden die Geiseln auf dem Flugfeld von Mogadischu von der Bundesgrenzschutztruppe GSG 9 befreit. Kurz danach wurde die Leiche von Hans-Martin Schleyer gefunden. Zugleich nahmen sich mehrere inhaftierte Terroristen im Gefängnis Stammheim das Leben. Unmittelbar nach diesen Ereignissen schilderte Helmut Schmidt das Dilemma des Staates in folgenden Worten.
Die Wochen, die alle Betroffenen und die unser ganzes Volk in ohnmächtiger Wut, zum Teil in Schmerz und Leid, in der Hoffnung, in Glück und Enttäuschung, in dem Erfahren von Tapferkeit und in dem Erfahren von Mitmenschlichkeit durchlebt haben, die werden ihre Spuren hinterlassen, nicht nur in Deutschland, auch international. Die Menschen in der Bundesrepublik, das spüren wir, sind näher zueinander gerückt. Opfermut, der Einsatz des eigenen Lebens für die Gesamtheit der Bürger, für die Demokratie gelten Manche hatten es vielleicht schon vergessen, sie gelten mehr als das Streben nach Materiellem. Und ein Rückzug in die Innerlichkeit allein reicht für Gemeinschaft nicht aus. Was unser Volk in diesen Tagen an Haltung gezeigt hat, wird von der zivilisierten Welt in Ost und West, in Nord und Süd, mit Respekt und Mitgefühl betrachtet. Die ganze Welt erfährt in diesen Jahren in vielen Ländern das Wiederaufleben zerstörerischer Gewalt, von der doch die Menschheit glaubte, dass sie durch geschichtliche Erfahrung und dass sie durch menschliche Moral überwunden sei. Es gibt aber kein politisches Prinzip, mit welchem der Rückfall von der Menschlichkeit in die Barbarei sittlich gerechtfertigt werden könnte. Ich sage vor allem den jungen Menschen, dass Demokratie nicht allein aus dem Prinzip der Bildung von Mehrheiten besteht, sondern ihre letztlich existenzielle Begründung findet Demokratie in der Humanisierung der Politik, das heißt in der Humanisierung des unvermeidlichen Umganges mit der Macht. Indem die demokratische Verfassung von der Würde des Menschen ausgeht und nicht nur dem Staat, sondern auch dem Einzelnen verbietet, mit der Existenz und der Würde des Menschen nach Belieben und nach Willkür zu verfahren, schreibt sie uns allen die Grenzen unseres Handelns vor. Die Verpflichtung dem Ganzen gegenüber umfasst auch, den Schwachen zu helfen, Minderheiten nicht auszuschließen und gegenüber Andersdenkenden Respekt zu bewahren. Wer aber aus dieser humanen Geschichte heraustritt, wer an die Stelle des demokratischen Rechts das Faustrecht der Gewalt setzt, der erlebt eine Ausweglosigkeit, in der vermeintliche Macht bis in Selbstzerstörung umschlagen kann. Ich weiß, wie schwer es Älteren oft ist, Erfahrungen weiterzugeben und wie reserviert junge Menschen häufig sind, wenn sie das Gefühl haben, belehrt werden zu sollen. Ich sage aber in großem Ernst, dass es unheilvolle Erfahrungen gibt, vor denen man sich schützen muss, die man selber nicht zu machen wollen darf, wo eigene Einsicht und Verantwortung gebieten, zuzuhören und zu bedenken und zu lernen. Am Schluss, meine Damen und Herren, wer weiß, dass er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er auch handelt, der wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig gewesen. Er wird auch nicht versuchen, Schuld und Versäumnis den anderen zuzuschieben, denn er weiß, die anderen stehen vor der gleichen unausweichlichen Verstrickung. Wohl aber wird er sagen dürfen, dieses und jenes haben wir entschieden, jenes und dieses haben wir unterlassen, aus diesen und jenen Gründen, und alles dies haben wir zu verantworten. Die Bundesregierung wird noch Gelegenheit nehmen, alle ihre Entscheidungen, ihre Gründe, auch ihre Zweifel öffentlich darzulegen. Zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft. Gott helfe uns.
In den Jahren nach Mogadischu war Helmut Schmidt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Trotz der Energiekrise und einer Zunahme der Arbeitslosigkeit blieb die deutsche Wirtschaft stabil. Schmidt selbst galt spätestens seit dem Weltwirtschaftsgipfel in Bonn 1978 als ein international anerkannter Finanzexperte. Dabei bewegten ihn aber auch ganz andere Themen, wie dieser Auszug aus einer Ansprache vor der Belegschaft des Medienkonzerns Bertelsmann im Wahljahr 1980 zeigt.
Als ich auf die Schule kam, 1925 oder 26 mit 6 oder 7 Jahren, habe ich mühselig eine Zahl begriffen, die hat mir ein Lehrer erklärt. Es leben auf der Welt 2 Milliarden Menschen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit den vielen Nullen da. 2 Milliarden Menschen. Inzwischen sind es 4,5 am Ende des Jahrhunderts, das sind nur noch 20 Jahre, werden es über 6 Milliarden sein im Jahre 2020. Das werden viele von Ihnen noch erleben, das Jahr 2020. Ich werde jedenfalls das Jahr 2000 noch erleben. Nicht unbedingt als Bundeskanzler. Im Jahre 2020 werden es über 8 Milliarden Menschen sein. In 100 Jahren eine Vervierfachung der Menschheit. Wie soll denn das eigentlich gut gehen? Ob das so erstrebenswert ist, dass möglichst viele Kinder geboren werden, habe ich meine Zweifel. Ich bin der Meinung, da soll der Staat sich nicht allzu sehr reinmischen. Das muss er den beiden Menschen überlassen, auf die es dabei ankommt, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Aber wenn dann die Kinder geboren sind, dann muss man sich um sie kümmern. Ich bin sehr im Zweifel, ob es richtig ist, dass in vielen Familien, hier in vielen Ehen, das Fernsehen zum Babysitter ernannt worden ist. Sehr unsicher bin ich. Nicht für die wirklichen Babys, aber für die 12- und 13- und 14- und 15-Jährigen. Sehr unsicher. Einige haben das ja einen falschen Hals gekriegt, trotzdem wiederhole ich das hier. Ich bin wirklich dafür, dass in jeder Familie mal geprüft wird, ob man nicht freiwillig einen fernsehfreien Nachmittag und Abend einführt. Was dazu jedenfalls auch beitragen könnte, soll mit einem anderen Mensch ärger dich nicht spielen oder Skat spielen oder was es gerade ist, miteinander reden, statt dass da einer in der Wohnküche sitzt. Viele haben inzwischen schon 2 Fernsehgeräte, ein großes und ein kleines. Nicht? Da reden die erst recht nicht miteinander, weil die beide ein verschiedenes Programm sehen, der eine im Keller, der andere in der Wohnküche. Ich finde, wir müssen noch eine ganze Menge nachdenken, ehe wir uns dieser Fernsehüberflutung wirklich öffnen, die da technisch möglich geworden ist, mit den Satelliten und mit den Kabeln. Wir müssen noch eine ganze Menge darüber nachdenken und ausprobieren. Nicht alles, was machbar auf der Welt ist, muss deswegen schon gemacht werden, nur weil es technisch geht, sondern Fortschritt, auch technischer Fortschritt, wirtschaftlicher Fortschritt, der macht doch nur Sinn, wenn er für den Menschen etwas bringt, wenn er human und sozial etwas bringt. Nochmal zu den Kindern zurück, wenn sie dann geboren sind und sie wachsen auf und kommen zur Schule, dann kommt nach 15 Jahren oder 16, je nachdem, die Frage, was soll er lernen? Da ist ja denn eine ganze Menge Mühe, die da aufgewandt wird von den Eltern. Die rennen rum, suchen eine Lehrstelle. Der Vater redet mal mit dem Betriebsrat oder mit der Personalabteilung, um eine Lehrstelle zu finden für den Jungen. Wird im Allgemeinen eine ganze Menge, geben sich die Menschen eine ganze Menge Mühe. Und wir haben in dem letzten Jahr 79 auch tatsächlich alle Jungs unterbringen können, sogar alle Mädchen auch. Aber insgesamt haben wir nicht genug Jungs und Mädchen untergebracht in Lehrstellen. Wenn man es daran misst, dass immer noch so und so viele zigtausende junger Menschen aufwachsen, ins Leben entlassen werden, wie das so schön heißt, ohne etwas zu lernen. Und bei den Mädchen ist das ganz besonders schlimm. Das will ich Ihnen erklären. Da kann man noch viele Bücher schreiben und Diskussionen veranstalten über die Gleichberechtigung der Frauen. Wenn es weiterhin so bleibt, dass Hunderttausende von Familien bei der 15- oder 16-Jährigen sagen, ach, die ist ja gut gewachsen, sie ist gut ausgekriegt, sicher Mann, die braucht nichts lernen, lass sie doch gleich Geld verdienen als Verkäuferin, ungelernt oder was es gerade ist, ungelernt in der Fabrik. Wenn das so bleibt, dann wird das nichts mit der Gleichberechtigung der Frauen. Denn von 10 Mädchen, die am Anfang ihres Erwachsenenlebens so behandelt werden, Der erholt sich später, wenn sie nach den Kindern wieder berufstätig werden will und selber auch Befriedigung haben will davon, dass sie was leistet im Beruf. Höchstens einer erholt sich von dieser Vernachlässigung am Anfang des Lebens, dass sie nichts gelernt hat. Das muss geändert werden in unserer Gesellschaft. Und dabei ist es nicht so entscheidend, ob sie einen Beruf gelernt hat, der dann später so nicht ausgeübt werden kann, überhaupt etwas gelernt zu haben, ist eine wichtige Sache des inneren Selbstbewusstseins. Und dabei bin ich also bei ein paar wenigen ausgewählten Bemerkungen zur Zukunft. Ich will noch eine einzige hinzufügen. Sie haben, das hat mich sehr gefreut, vorhin ein bisschen geklatscht, ein bisschen Beifall zum Ausdruck gebracht, als ich erwähnte, dass nach meinem Eindruck in den Kohlenbergbaubetrieben die Türken sicherlich nicht fauler sind als die Deutschen. Ich habe umgekehrt wohl gesagt, die Deutschen sind sicherlich nicht fleißiger als die Türken. Und da haben sie Beifall geklatscht. Wahrscheinlich nicht aus dem Grunde, weil sie nun selber alle Kohlenbergwerke von unten kennen. Wahrscheinlich mehr aus einer allgemeinen Einstellung heraus, einer allgemeinen Einstellung der Fairness heraus, so habe ich das empfunden, gegenüber diesen ausländischen Arbeitnehmern. Und diese Einstellung der Fairness, die Sie hier bezeugt haben, die haben wir nun auch in der Tat nötig. Dies ist eine der großen Zukunftsaufgaben für das 80er Jahrzehnt. Wir haben hier 61 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Davon sind 2 Millionen ausländische Arbeitnehmer, 2 Millionen sind ihre Familienangehörigen. 4 Millionen Ausländer. Und vielfach kriegen die Kinder dieser Ausländer, die hier geboren sind oder die in einem relativ frühen Lebensalter hier mit hergebracht worden sind, vielfach kriegen die hier keine anständige Schulausbildung. Ist auch sehr schwer, das zu organisieren, wenn man gleichzeitig Türken hat und Griechen und Jugoslawen und Spanier. Sonst müssten wir uns schämen, wenn wir auf die Dauer das so ließen, wie es heute ist. Eine der großen Aufgaben des kommenden Jahrzehnts wird sein, ob wir es und wie wir es hinkriegen, einmal diesen vielen Ausländern, die wir ins Land geholt haben, die uns geholfen haben, hier zu produzieren, wie wir es hinkriegen, einmal denen eine Wahl, eine Entscheidungsmöglichkeit zu eröffnen. Entweder nach absehbarer Zeit wieder nach Hause zu gehen oder hier zu bleiben. Aber dann, wenn sie hier bleiben wollen, mit allen Pflichten und allen Rechten jedes anderen deutschen Staatsbürgers auch. War der Beifall eben schon etwas schmaler, das verstehe ich auch, denn jeder denkt so leicht, wie wird denn das praktisch wohl gehen, nicht? Und es gibt eine ganze Menge Leute, die haben ganz gerne einen Türken neben sich in der Werkshalle stehen, aber sie wollen nicht unbedingt mit ihm auf demselben Flur leben, wenn er draußen auf dem Treppenflur Hammel schlachtet, nicht? Das verstehe ich auch. Ja, und da fangen ja die Probleme dann erst an, nicht? Aber da muss ich sagen, was die Vereinigten Staaten von Amerika fertig gekriegt haben, über lange Generationen, da müssen wir uns dann ein Beispiel dran nehmen. Wir müssen das auch fertig kriegen. Die hier bleiben wollen, müssen wir so behandeln wie unseresgleichen, sonst versündigen wir uns an ihren Kindern. Das können die vielleicht nicht verlangen, rechtlich, aber wir müssen es von uns verlangen. Wird eine der größten Aufgaben im nächsten Jahrzehnt, eine der größten inneren Reformaufgaben der deutschen Gesellschaft sein, diese vielen Millionen hineinzunehmen in unsere Gesellschaft. Es wird noch viel Ärger geben, viel Streit. Und für eine kleine Stadt wird das ganz schwierig sein. Wieso soll sie nun plötzlich in 3 verschiedenen Muttersprachen in der Grundschule unterrichten? Wie kriegt sie das hin? Später, wenn sie hierbleiben wollen, sollen sie ja alle deutsche Staatsbürger werden. Nur noch alle Deutsch sprechen dann. Ja, vielleicht breche ich hier ab. Ich habe gesehen, ich habe viel zu lange gesprochen. Ich bitte um Nachsicht. Herzlichen Dank.